Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 59, Thema der Woche Impfstoff. Und jetzt, also wir haben hier eine sehr, sehr ereignisreiche Woche hinter uns.
Was war Philipp, das für eine Woche,
ja,
oder?
Ja, wirklich, erst Biden Präsident, jetzt offiziell, also offensichtlich.
Einen Tag später, ja, der Impfstoff.
Dann einen Tag später der Impfstoff schon. Und ja, also die Ereignisse haben sich überschlagen und hat sich auch einiges auf unserem YouTube-Kanal.
Ja, wir hatten nämlich tolle Analysen diese Woche. Wir haben einmal vorgestellt die Berkshire Hathaway, wir haben Fraport betrachtet, BYD, SMA Solar, dann gab es natürlich unseren neuen Quick-Check und wir haben auch BioNTech vorgestellt. BioNTech war einfach so das Video der Woche. Den Link dazu oder zu allen Links gibt es natürlich auch wie immer in den Shownotes. Marcel, wie war denn noch sonst deine Woche?
Ja, ich habe ganz viel gearbeitet. Ich war eigentlich nur unterwegs und musste dir leider zugucken, konnte nicht richtig helfen bei
aber
den Analysen.
Haben wir ja hier eine Firma zusammen.
Ja, richtig, genau. Zum Glück. Und ja, ansonsten gab es natürlich noch spannende Fragen von unserer Community.
Ja.
Denn zum Beispiel Happy Hippo hat uns gefragt, das ist sein Name auf YouTube, und zwar, ob er jetzt das Angebot annehmen soll und Airliquid-Aktien umwandeln soll, damit er eben eine höhere Dividende bekommt.
Du hast es gemacht.
Ich habe das gemacht und das finde ich sehr, sehr gut, weil ich langfristig halten möchte und ich kriege jetzt eine höhere Dividende. Das lohnt sich also für mich. Man muss natürlich wissen, wenn man das macht, ist es natürlich wieder schwierig, das wieder umzuwandeln, also zurückzuwandeln.
Na, es dauert nur ein bisschen.
Es dauert einfach, es ist umständlich, schwer, man möchte es aber nicht. Also man macht das dann einfach nicht so schnell und sagt, ach komm, ich das jetzt mal aus Faulheit, da lasse ich das lieber und deswegen ist diese Umwandlung eigentlich schon praktisch, wenn man doch lange halten möchte, so wie ich das eben mit Airliquid vorhabe. Das war also eine spannende Frage.
Kurze Frage noch dazu. Du hattest mir mal ein Bild geschickt, dass du dann auch von Airliquid richtig Post bekommen hast, oder?
Ja, genau. Ich hatte eine richtige, ja, klassisch eine Einladung zur Hauptversammlung und dann eben noch ein richtig großes Prospekt mit allem drum
und
dran, alles auf Französisch.
Oh.
Genau, also sehr, sehr interessant dann auch beim Durchblättern. Ein bisschen Englisch war auch dabei und ja, konnte man durchaus auch mal reinschauen und doch sehen, worauf Airliquid da so mit profitiert.
Hältst du weiterhin langfristig, hat irgendetwas sich an deiner Überzeugung von Airliquid geändert?
Nein, gar nicht. Deswegen kann ich diese Umwandlung eigentlich nur nachvollziehen und machen. Ja. Und dann gibt es ja auch bald wieder die Gratis-Aktien.
Nächstes Jahr sollte es schon wieder zu weit sein. Für 10 Aktien, die man hält, bekommt man eine, kostenlos, aber nicht umsonst.
Genau.
Also ist super. Bei mir wäre es dann schon das zweite Mal.
Stimmt, du hast schon eher drin, ne?
Ja.
Ja, doch, genau.
Hast du noch gar keine Gratis-Aktie
bekommen?
Nein,
ich bin erst später rein. Das war danach.
Ich habe jetzt schon 11.
Dafür bin ich günstiger reingekommen.
Das stimmt, aber ich habe dann auch schon 12. Das ist eigentlich Wahnsinn, oder? Mhm.
Das geht dann relativ schnell, wenn man dann, ja, das
hochrechnet. Ja, du kriegst ja auch die Bruchstücke, gibt es ja auch. Mhm. Also das ist schon ziemlich cool.
Ansonsten hat uns natürlich der Finanzbär noch gelobt für die super Analyse von SMA Solar. Doch ein spannendes Unternehmen und Er hofft natürlich, dass die Chinesen uns hier nicht SMA wegkaufen, so wie das bei KUKA der Fall
war. Wir hatten auch ein Feedback bei BYD und das fand ich doch ganz interessant. Da hat dann jemand so ein bisschen reingeschrieben, naja, wir hätten das noch viel tiefer durchleuchten müssen. Ja, aber unsere Analysen sind ja auch dafür da, damit man so einen Einstieg einfach hat. Weißt du, dass man so das Unternehmen ein bisschen kennt, wo und wie sie verdienen sie Geld. Wir wollen und können und haben auch nicht die Kapazitäten dazu, hier 30, 40 Minuten Videos zu machen.
Ja, und dann auch so tief zu gehen, dass sie eben noch Masken herstellen und so. Es ist ja eigentlich auch nicht das Hauptgeschäft ist von BYD. Aber sicher kann man das immer erwähnen, dass sie ihr Geschäftsmodell weiter ausweiten. Ja,
genau. Aber unsere Analysen sollen einfach so
einen
ersten Einblick ermöglichen. Und dann sagen wir auch immer, was sind die Hausaufgaben? Schaut ihr nochmal Geschäfts- und Quartalsberichte an und so weiter und so fort.
Also mehr geht immer, ganz natürlich. Klar. Aber das sind eben auch die Hausaufgaben, die man mitnimmt. Eine Hausaufgabe hast du uns auch mitgebracht.
Ja, ich habe eher ein Geschenk mitgebracht.
Oh, du hast Geschenke mitgebracht?
Oder ich habe besser gesagt einen neuen Sponsor für diesen Podcast mitgebracht.
Oh.
Und das ist der Investor Verlag. Und die geben immer so schöne Broschüren raus. Und da habe ich mit einem gesprochen und habe gesagt, Mensch, welche Broschüre, das sind ja schon mehr Broschüren, mehr als 50 Seiten. Das ist
ja
schon mehr
ein Buch auch, ja.
Ja, was könnt ihr denn so empfehlen? Was wollt ihr denn vielleicht unserer Community mitgeben zum Einstand als Geschenk? Und es gibt diese Woche etwas kostenlos, aber nicht umsonst. Und nächste Woche. Nicht ganz, weil man muss natürlich noch den Versand bezahlen, aber das geht 4,95 €. Wir beide haben ja einfach mal reingeschaut. Und Marcel, Megatrends. Was fällt dir denn ein, wenn du jetzt so an Megatrends denkst? Welche sollten denn unbedingt dabei sein?
Ja, also wenn es um das geht, was mir einfällt, dann hat man natürlich viele Megatrends. Vom Bezahlen, mobiles Bezahlen zum Beispiel.
Ist mit dabei.
Cybersecurity ist ein Riesentrend.
Auch mit dabei.
Auch hier ist die Sicherheit wichtig. Der Klimawandel, wir kennen ihn alle.
Auch mit dabei.
Ja, und natürlich dann auch die personalisierte Medizin. Die ist für mich total
auch
spannend.
Auch mit dabei.
Ist auch mit dabei. Und Virtual Reality.
Auch mit dabei. Dazu gibt es auch noch etwas zum digitalen Umbruch in der Arbeitswelt.
Wow.
Also ich finde es super spannend. Ich gebe es dir gleich mal mit. Ich habe es ja gerade vor mir. Und wie gesagt, das Schöne ist für unsere Community, das ganze Buch ist kostenlos. Es kostet eigentlich 24,95 €. Aber ihr könnt euch das kostenlos nach Hause bestellen. Ihr zahlt nur den Versand in Höhe von 4,95 €. Und der Link ist denkbar einfach. shop-investor.de/mvi. Und den Link dazu gibt es natürlich auch wie immer bei uns in den Shownotes. Wir können es jedem nur empfehlen. Es hilft einfach, wenn man sich nochmal eine Meinung bilden möchte, wenn man vielleicht auch wissen möchte, wo man anfangen will.
Es erweitert auf jeden Fall den Horizont.
Genau, also es kann nicht schaden. Und wie gesagt, für 0 €, man bezahlt nur den Versand. Warum denn nicht? Ich würde jetzt sagen, ich sehe doch schon, wie du mich anschaust.
Die Themen der Woche, ich bin so heiß.
Nein, erstmal noch den Witz.
Und der Witz.
Und der Witz, okay. Donald Trump, Barack Obama und George W. Bush treten vor den Schöpfer. Und der liebe Gott sagt, George W. Bush, wofür stehst du? Und dann sagt er, ich stehe für die Individualität des Menschen, dass jeder Mensch auch selber bestimmen kann über sein Leben. Okay, komm zu meiner Rechten. Barack Obama, für was stehst du denn? Ich stehe für die Freiheit und das Yes, we can. Und dann sagt er, das ist ja super, komm zu meiner Linken. Und du, Donald? Well, ich denke, du sitzt auf meinem Stuhl.
Ja, das ist typisch Trump. Das ist typisch.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Es ist wieder soweit. Ich bringe wieder mit Quartalszahlen, lieber Philipp.
Ist bald aber vorbei, oder?
Ja, das stimmt. Es wird immer weniger und auch die Prominenten werden immer weniger, weil natürlich jetzt alle gemeldet haben mittlerweile, wobei ja immer so ein paar Nachzügler da sind. So auch diese Woche zum Beispiel Walt Disney.
Ist voll an mir vorbeigegangen gestern.
Ehrlich?
Obwohl total. Ich habe es heute Morgen erst gelesen. Ich bin so im Tunnel, aber vielleicht werde ich auch langsam wirklich zu dem, was ich werden will, ein absoluter Buy-and-Hold-Langfrist-Investor.
Ja, gut, bei Walt Disney hat man ja noch nie Zweifel dran, ne?
Nee.
Auf jeden Fall, die Ergebnisse konnten sich doch, ich sag mal, sehen lassen insgesamt. Klar, es steht ein Riesenverlust in Q3 mit 710 Millionen US-Dollar. Das ist viel, liegt natürlich an den geschlossenen Parks und dass auch sonst recht wenig passiert. Außer natürlich der Abo-Dienst. Ja, wir haben Disney Plus, der Streaming-Dienst und der hat tatsächlich schon noch nicht, also gerade jetzt ein Jahr ist er, glaube ich, jetzt unterwegs, ne?
Noch nicht mal. Haben wir letztes Jahr zu Weihnachten schon?
November war, glaube ich, in den USA der Start. Oder war
das aber nicht bei uns in Europa.
Nee, in Europa war es erst im Februar.
März, ja.
Ja. Und ja, sind wir jetzt schon weltweit bei 73,7 Millionen Abonnenten. Und Wahnsinn. Jetzt nochmal so zum Vergleich, alleine Netflix hat 195 Millionen Nutzer und das hat ja ewig gedauert. Bis sie das hatten, was Disney jetzt hat, das hat über 10 Jahre gedauert.
Ja.
Also klar, jetzt ist natürlich das ganze Streaming schon etabliert bei den Leuten. Es ist angekommen und deswegen ja, hat Disney eigentlich einen ganz guten Zeitpunkt getroffen. Man muss nicht immer First Mover sein, um trotzdem erfolgreich zu sein. Zeigt Disney hier ganz stark. Insgesamt erholt sich der Konzern trotzdem. Also das Minus ist nicht mehr ganz so tief. Man hat so langsam schon erste Erholungseffekte gesehen. Und natürlich macht auch der Impfstoff, den BioNTech und Pfizer da ja, einmal angekündigt haben, schon sehr stark Hoffnung. Und das sieht man auch im Kurs.
Wäre ja auch super für die Angestellten. Hat. Wir hatten es ja, die Disney alle entlassen musste, weil die Parks auch geschlossen sind.
Genau.
Die Menschen, die in Kurzarbeit sind, die können jetzt auch endlich wieder zurückkommen.
Genau, richtig. Das sieht also gut aus. Bei Cisco sieht es auch besser aus. Zumindest ist die Aktie angesprungen, wo ich ein bisschen überrascht war. Ich dachte, nein, warum 7% oder 6% zeitweise sogar noch mehr im Plus? Lag ganz einfach daran, dass man eben nicht mehr mit so einem starken Umsatzrückgang von 3% rechnet, sondern jetzt muss man auf zwischen 0 und minus 2%, also sprich etwas Rückgang, aber nicht mehr so stark wie vorher. Und der Gewinn der Aktie soll in der oberen Spanne liegen. Also das scheint schon gereicht zu haben, um die Aktie nach oben zu hieven.
Hier sehen wir jetzt aber auch mit dem Gewinn der Aktie natürlich einen sehr positiven Effekt, was Cisco hat. Sie haben ja enorm Aktien zurückgekauft die letzten Jahre. Und das merkt man jetzt einfach. Das zahlt sich jetzt aus. Geringes KGV, Gewinn je Aktie, vielleicht sogar stagnierend, etwas rückläufig, aber er wird ja geteilt durch die Anzahl der Aktien und somit steigt der Gewinn je Aktie. Weiteres Unternehmen, wo das ganz gerne passiert, ist ja auch Apple. Und da muss man einfach sagen, ich glaube hier Cisco, ja, sie haben sich doch für den richtigen Weg entschieden und wenn man es jetzt schafft, dass der Umsatz vielleicht gar nicht rückläufig ist, könnten wir auch hier wieder den Anfang vom Ende sehen von einer Trendwende bei Cisco. Und ich glaube, das hat der Markt hier doch ein bisschen gefeiert, oder?
Ja, richtig, genau. Es braucht es auch, weil natürlich hier der 5G-Profiteur, ja, Cisco ja auch ist im Prinzip. Nur wird es wahrscheinlich nicht in erster Instanz sein, sondern erst in zweiter und dritter. Daher könnte es noch ein Stück dauern. RWE hat ebenfalls Zahlen gebracht. Das fand ich auch sehr, sehr gut, denn man hat ja trotzdem ein schweres Marktumfeld gehabt. Man hat ja einige Industrien brachliegen lassen, wo natürlich kein Strom verbraucht wird. Und deswegen war es nicht leicht für die Energieversorger. Aber auch hier hat man einen EBITDA von plus 13% ausweisen können. Das finde ich sehr, sehr deutlich. Das ist stark. Vor allen Dingen interessant, die Sparte Wind, gerade auch Offshore, hat plus 12% zugelegt. Und Solar ebenfalls plus 8%. Wenn man genauer hinschaut, liegt das auch vor allen Dingen daran, dass eben die Sonne sehr viel mehr gescheint hat und der Wind eben ja deutlich stärker war, gerade auch Offshore. Und ja, aber trotzdem schönes Ergebnis, was RWE hier mitbringt. Man hat auch an den Zielen festgehalten, dass man eben auch die Dividende nach und nach deutlich steigern möchte.
Ja.
Das scheint also weiterhin erfolgreich beizubehalten.
Finde ich ziemlich spannend. RWE war ja eigentlich gezwungen, ihr Geschäftsmodell jetzt langsam oder wenn nicht relativ schnell komplett zu ändern. Und sie scheinen das doch hervorragend zu machen, oder? Was die Zahlen sagen. Ich habe gerade mal geschaut. Cisco hatte im Jahr 2001, weißt du, wie viele Aktien sie noch hatten? 7,3 Milliarden. Und dann haben sie ja immer mehr und mehr die Aktien zurückgekauft. Wir sind jetzt angekommen bei 4,2.
Fast halbiert, ja.
Ja, und das ist schon ordentlich. Und da sieht man dann natürlich auch einfach, wenn man sich das nochmal anschaut, die Dividende kann dann natürlich ganz entspannt erhöht werden, aber auch der Gewinn je Aktie steigt doch relativ konstant mit nach oben. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte es nur nochmal unseren Zuschauern verdeutlichen.
Nee, genau, da sieht man schon, dass dann auch Mehrwert für die Aktionäre geschaffen wird.
Auf jeden Fall.
Und so eben auch bei RWE. Und ich glaube, hier wird die Trendwende nach und nach weiter vollzogen. Man hat ja schon einen größeren Teil von Nordex übernommen. Auch hier also die Entwicklung im Prinzip.
Ja.
Also auch sehr, sehr, sehr gute Aufstellung für die Zukunft. Dann ein Börsenneuling, der das erste Mal Quartalszahlen berichtete. Das war Palantir Technologies. Und sie haben eine starke Nachfrage erlebt nach deren Dienstleistung, also Big Data. Und man hat eine Umsatzprognose erhöhen können von diesem Geschäftsjahr. Also hier ging es auch nochmal ein Stück nach oben. Der Umsatz ist tatsächlich um über 53% gewachsen in diesem Quartal bei einem starken Verlust von 847 Millionen Dollar. Das ist natürlich sau viel, liegt aber einfach auch aufgrund dessen geschuldet, dass man hier hohe Aufwendungen hatte für diesen Börsengang.
Ich habe Palantir jemanden empfohlen vor ein paar Wochen. Der hat sich jetzt mal wieder bedankt, dass es 50% nach oben ging.
Ja,
ich kriege leider keine Provision. Naja,
ist häufig
aber
so.
Ist ja ein spannendes Unternehmen, um das mal kurz einzuordnen. Was macht Palantir eigentlich? Palantir ist ja dafür da, um Anomalien aufzuzeigen, also wo das Kundenverhalten nicht typisch ist, also atypisch. Und angeblich hat man ja auch mit der Software geholfen, Osama Bin Laden zu finden.
Wow.
Das wird ja so spekuliert. Wir gehen ins Jahr 2021, wo ja jetzt alles besser werden soll nach dem Impfstoff. Und Instacart will an die Börse. Und wir haben uns ja beide vorhin erstmal angeschaut, Instacart, was machen die eigentlich? Die aktuelle Bewertung, 17,7 Milliarden US-Dollar nach der letzten Finanzierungsrunde.
17,7 Milliarden, das ist also kein kleines Unternehmen. Das ist schon ziemlich hoch, die Bewertung.
Das ist schon ein großes Unternehmen, größer als manche DAX-Unternehmen.
Ja, wäre schon das sofort fähig.
Und man geht davon aus, dass es zum Börsengang eine Bewertung von 30 Milliarden Dollar geben wird. Und dann musste man natürlich wissen, was machen die jetzt, dass die 30 Milliarden Dollar wert sind? Und sie vermitteln Lebensmittellieferungen von Supermärkten wie Walmart. Mehr stand da jetzt eigentlich gar nicht drin in diesem Artikel. Und dann haben wir uns das mal angeschaut.
Genau.
Und kannst du es kurz erklären? Du kamst mir doch sehr begeistert.
Ja, ich finde das super, weil ich es sehe hier in Leipzig, gerade im Rewe-Lieferservice, dort laufen die Angestellten, die Mitarbeiter, ja teilweise auch Studentenjobs herum und sammeln für die Bestellungen. Also sprich, wenn du jetzt deinen Wocheneinkauf machst, dann läuft halt einer rum, der sammelt alles ein, legt das über die Kasse, Rechnung rein und dann wird es zu dir geliefert. Und Instacart macht es genau anders. Sie sind als Dienstleister unterwegs, das heißt, du kannst als Uber-Fahrer, wenn du sagst, jetzt will ich lieber einkaufen, bist du als, ich glaube sogar selbstständig, haben wir gelesen, ja?
Genau.
Als Selbstständiger gehst du dann quasi als Instacart Helfer,
gehst
Dienstleister,
du
gehst du einkaufen für deine Kunden.
Oder?
Genau, und dann bringst du das an die Haustür der Kunden. Wir haben gesehen, über 55% haben dieses Jahr in den USA schon Lebensmittel
Wahnsinn,
bestellt.
Oder wie weit die doch sind schon,
wie viel machen das denn hier? Hier sind ja die Lebensmitteleinzelhändler, also natürlich auch zum Glück, muss man ja sagen, für die Einzelhändler, aber sind ja noch voll. Hier bestellen ja noch relativ wenig in Wocheneinkauf.
Das stimmt.
Und dort ist ja dann doch recht viel. Und Instacart hat den riesen Vorteil, dass sie nicht nur Walmart beliefern oder über Walmart
anbieten, zusammenarbeiten,
sondern eben übergreifend. Ne? Wir haben gehört, Costco, Whole Foods, dann natürlich auch bei Amazon.
Kroger zum Beispiel auch.
Kroger, genau. Also
ja gut, sie waren ja mit Whole Foods, also ganz kurz, um es nochmal zu erwähnen, Whole Foods war ja der erste Partner, den sie hatten und dann hat Amazon Whole Foods übernommen für 40 Milliarden Dollar und daraufhin haben dann eigentlich so alle anderen auf einmal, weil Amazon Fresh natürlich auch schon seit 2007 ausliefert, und dann haben alle anderen auf einmal gesagt, wir wollen mit Instacart uns zusammen partnern, weil wir brauchen diese Infrastruktur einfach auch relativ schnell. Und diese Dienstleistung bietet Instacart ja an. Das ist so das Uber der Lebensmittellieferung.
Ja, genau.
Also doch eine wirklich spannende Geschichte. Wir werden das IPO bestimmt verfolgen, weil das wird auch nicht ohne wenig Tamtam, glaube ich, an die
Börse
kommen.
Genau, das werden wir ich könnte mir vorstellen, es ist so ähnlich wie Snowflake, wird das dann bestimmt auch in den Medien besprochen. Und das ist wahrscheinlich
würdest
auch
zu Recht.
Wahrscheinlich schon. Also ich würde allgemein ja schon, ich würde ja auch bei Rewe bestellen, ohne jetzt Werbung zu machen. Mache ich nicht aus anderen Gründen, aber ich würde es trotzdem machen. Und ich glaube, ich würde das nutzen, weil man halt einfach ganz einfach von der Arbeit kommt und dann kommt plötzlich auch der Mitarbeiter.
Es gibt solche Anbieter ja jetzt auch schon in Deutschland, die heißen Gorillas in Berlin und die liefern das auch innerhalb von angeblich 15 Minuten. Bringen dir die Sachen nach Hause.
Ja.
Also das finde ich unglaublich, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Das stimmt, apropos, das fällt mir gleich noch ein, das passt vielleicht ganz gut hier rein. Und zwar gab es eine große Übernahme am Startup-Markt.
Oh ja.
Und zwar Flaschenpost.
Das
wurde
stimmt.
Tatsächlich übernommen für, ich glaube so eine Milliarde vom
Dr.
Oetker-Konzern, die ja schon, das wissen viele nicht, Durstexpress haben, den Konkurrenten.
Ach so?
Die haben Durstexpress gegründet und haben jetzt Flaschenpost
gegründet. Also haben wir jetzt ein Monopol?
Was die Getränkelieferung betrifft, offensichtlich ja.
Wahnsinn. Genau. Dazu gibt es ja einen richtig tollen Podcast, den hast du mir geschickt. Wie heißt der?
Kassenzone. Kassenzone. Sehr, sehr schön. War ein sehr, sehr, sehr interessantes Interview mit dem CEO von Flaschenpost, der zu dem Zeitpunkt noch gesagt hat, Exit ist für uns eigentlich auch kein Thema, wir wollen weiterhin wachsen. Jetzt war er soweit.
Wahnsinn.
Ja, Dr. Oetker hat da
das
einmal zugeschlagen.
Durstexpress wusste ich gar nicht.
Mhm.
Glaubst du, dann wird eins von beiden bald vom Markt verschwinden?
Nein, ich glaube, die werden beides weiter die Marke doch behalten.
So Saturn und Mediamarkt ein bisschen.
Und die Leute wissen ja, die wollen bei Flaschenpost zum Beispiel bestellen und haben das immer gemacht, haben gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube nicht, dass sie dann deswegen, weil die es auch nicht wissen, dass das plötzlich jetzt auch zu Dr. Oetker gehört oder zu Durstexpress.
Ich auch nicht,
eben, deswegen glaube ich,
dass sie bei einem von beiden schon bestellt?
Bei Flaschenpost, ja.
Ich habe bei Durstexpress bestellt.
Ja, cool. Nee, ist auch einfach.
Aber jetzt als Pepsi-Aktionär geht ja nur noch Soda-Stream.
Das stimmt natürlich. Der größte Konkurrent für die beiden wahrscheinlich.
Ja, was trinkst du denn gerade? Sag mal.
Ich trinke jetzt gerade hier vom Soda-Stream und Pepsi. Also.
Nein, das ist eine Originale, nicht mit dem Sirup.
Ach so, es ist eine Originale sogar. Oh, wir tun also was für deine Dividende hier.
Danke.
Ja, gern. Also,
kleine
ich
Disclaimer,
bezahlt.
Wir sind beide investiert. Ich bin investiert.
Du bist investiert. Ja. Ich bin raus. Ich trinke lieber. dann mein nächstes Thema, um mal das Thema auch zu wechseln. Volkswagen, sie haben neue Pläne veröffentlicht, und zwar die mittelfristigen Investitionspläne. Und die wurden eben angepasst, und zwar in mehrere Segmente, nämlich ein größeres Engagement bei E-Mobilität, was eine Überraschung, und natürlich auch bei Digitalisierung. Und ganz konkret geht es um den Zeitraum von 2021 zu 2025 und zu den ohnehin schon 33 Milliarden Euro angekündigten Investitionen kommen weitere 35 Milliarden Euro dazu, um eben eine breitere Fahrzeugpalette den Kunden zu offenbaren und zu ermöglichen. Mhm. Also mit anderen Worten, bis 2030 sollen 70 E-Modelle und 60 Hybridmodelle auf dem Markt sein, im kompletten Volkswagen-Konzern, also nicht nur VW, sondern natürlich auch mit Skoda und Seat und wie sie alle heißen, wenn es bis dahin noch so ist. Ja, das kann sich auch immer schnell mal ändern. Dann möchte man auch weiterhin investieren in Software und Digitales. Und hier ist das Ziel, einfach ein eigenes Betriebssystem zu entwickeln, um das vernetzte Auto und auch das selbstfahrende Auto zu ermöglichen und zu programmieren. Finde ich spannend, habe aber hier meine größte Skepsis. Ich bin mir nicht sicher, ob sie als Softwareentwickler wirklich sehr gut dastehen oder wirklich gut aufgestellt sind oder man vielleicht hier wieder Dritte ins Boot holen sollte. Ja. Auch hier sollen also weitere 27 Milliarden Euro investiert werden und man hat auch angekündigt, hier einen Jobaufbau für alle diejenigen, die ja an dem klassischen Handwerk und auch bei dem klassischen Automobilbau wegfallen, eben aufzufangen im digitalen Bereich. Außerdem noch weitere 73 Milliarden Euro für die technologischen Entwicklungen, die in dieser Branche noch nötig sein werden. Also hier ist ja natürlich noch viel, viel vor uns, um es effizienter zu machen, um es energiefreundlicher zu machen, natürlich auch klimafreundlicher zu machen. Und da wird auch nochmal richtig viel Geld in die Hand genommen. Also wir sehen hier
also
in Summe
100 Milliarden.
Die haben richtig Pläne jetzt für die nächsten Jahre, die umsetzen wollen.
Oh Mann, aber da muss ich jetzt, glaube ich, gleich mal einen Zahn ziehen. Ich sehe ja gerade hier, der Umsatz geschätzt 2022, 262 Milliarden, das EBIT soll bei 16,28 liegen und der Gewinn bei 11,5. Mhm. Und wenn du dir mal die Finanzverschuldung dieses Konzerns anschaust, dann siehst du, dass im Jahr 2015 wir eine Fremdkapitalquote von 75% haben. Also wie soll das denn bezahlt werden? Mhm. Hast du dazu was gelesen?
Nein, da stand leider nichts dazu. Es sind nur die Pläne von Volkswagen selber und wie sie das dann umsetzen. Da bin ich sehr gespannt und ich habe auch meine gesunde Skepsis dahinter. Wie gesagt, ID3, ID4 scheinen ja gar nicht so schlecht anzukommen, auch bei den Leuten. Also ich glaube, ID3 habe ich jetzt gerade auch in meiner alten Heimat doch recht häufig schon rumfahren sehen.
Ja, man sieht ihn auch so öfter mal, ja.
Das ging ganz schön schnell. Aber klar, es ist ja auch ein Auto, was recht schnell in die breite Bevölkerung kommt. Aber ja, sie sollen einfach viel investieren und wenn das am Ende was bei rauskommt, ist das für die Aktionäre gut, für Deutschland als Standort super, für das Unternehmen großartig. Also wir können es ja nur hoffen. Und man muss natürlich auch Werke umrüsten, um auf dieser Plattform, auf dieser doch vereinfachten Plattform dann auch herzustellen.
Aber es ist auch Wahnsinn, oder? Wenn man das sieht, VW Börsenwert 77,56 Milliarden Euro.
So viel, wie sie investieren wollen in neue Technologien.
Ja, und sie werden wahrscheinlich dieses Jahr einen Umsatz von 218 Milliarden machen.
Ja.
Das ist schon ein schönes KUV.
Das stimmt.
Diese Woche, weißt du, wer sich jetzt langsam zurückzieht aus dem Aktienmarkt? Das sind die Hedgefondsmanager. Die Shortseller ziehen sich zurück. Die Lufthansa-Quote ging runter von 11,48% letzten Freitag, jetzt auf 5,94%. Fraport nur noch 1,7% Shortseller. Die Shop-Apotheke ging von 15 auf 9,86% runter. Marcel, die Jahres-Endrally läuft.
Seitdem wir sie ausgerufen haben, vor 2 Folgen.
Und wir Bullen vertreiben die Bären.
Genau, so möchte man das haben. Ja. Doch eigentlich ein gutes Zeichen, weil man ja auch sieht, dass hier die Skeptiker aus dem Markt verschwinden und sagen, okay, jetzt müssen wir hier erstmal aufpassen. Ja. Ich glaube, jetzt steigt hier vor allen Dingen ja auch das, was sonst so gescholten ist, wieder ein Stück nach oben. Dann haben wir CureVac. Die suchen nämlich einen Partner auf, der mithilft bei der Impfstoff- Umsetzung, also auch beim Produzieren von Impfstoffen. Und hier hat man ja doch schon die Phase 3 begonnen. Und im März soll ja auch hier positive Nachrichten dazu geben, wie wir es jetzt bei BioNTech gesehen haben und bei Pfizer.
Ja.
Es soll also der Impfstoff da sein. Und er war ja gerade diese Woche schon bei Gabor Steingart, der CEO von CureVac.
Ja,
war
super spannend.
Und hat ein sehr, sehr spannendes Interview gegeben, dass er eben auch sehr überzeugt ist von dem Impfstoffkandidaten, den sie losschicken. Und dass der ebenfalls auf der mRNA-Basis ist, wie das bei BioNTech der Fall ist. Und das gibt natürlich erstmal Auftrieb und natürlich auch weiterhin Hoffnung für CureVac.
Um das kurz zu erklären, was heißt mRNA? Das bedeutet, du impfst den Körper etwas und dein Körper fängt an, selbstständig die Antikörper zu entwickeln.
Ganz vereinfacht gesagt.
Genau, also es ist eine ganz spannende Sache.
Lernt das schon, ja.
Ja, ich habe mir CureVac mal angeschaut und hier siehst du, für 2022 wird dein Umsatz in Höhe von 1,71 Milliarden Euro den Gesamtkonzern erwartet. Das ist schon enorm. Gewinn je Aktie 2,73 Euro. das ist auch, ja, für so ein Unternehmen wäre das ein KGV von 25. Aber das ist natürlich, hier hängt alles an diesem einen Produkt und das ist der Impfstoff. Und wir haben aktuell ein KUV, was jenseits von 600 ist.
Ja, na klar, aber jetzt das, noch nichts umgesetzt wird. Ja, das ist ähnlich wie bei BioNTech. Man hat auch da genau ähnliche Zahlen. Auch dort soll ja, wohl 1,8 Milliarden soll nächstes Jahr Umsatz sein, ja. 2021 schon. Wird halt aber spannend.
BioNTech hat noch mehr Produkte in der Pipeline.
Das stimmt.
Das hat CureVac gar nicht.
Ja.
Das ist, und da wundert es mich auch wieder, dass der Staat bei CureVac beteiligt ist, aber nicht bei BioNTech. Das ist BioNTech, hat es natürlich schlau gemacht. Die haben sich mit Pfizer wirklich einen riesengroßen Kandidaten geholt.
Der auch schnell umsetzen kann, ja.
Genau.
Was ich halt sehr überraschend fand, auch bei dem Interview, dass er sagte, dass sie schon seit April den Impfstoff quasi herstellen, in Masse, ja, um dann für die Zulassung bereit zu sein, nicht nur eine kleine Gruppe zu impfen, sondern wirklich viele mögliche Impfstoffe oder für viele Menschen
dort. Sie haben ja auch von Novartis Kapazitäten gekauft.
Genau, ne? Die haben direkt gekauft, ja. Und es war BioNTech.
BioNTech?
Ja.
Okay.
Das war BioNTech. Aber CureVac hat ja trotzdem, deswegen suchen sie auch einen Partner, um hier noch ja, weiter aufzuforsten, hm, wenn
vielleicht
man so möchte.
BioNTech ja noch einen Partner.
Ha, ja, genau.
Das wäre ja auch
gemeinsam
cool.
Sind wir stark. Ja.
Genau. Gemeinsam haben diese Woche auch viele verkauft und Delivery Hero hat Aktien im Wert von 7 Millionen Euro verkauft. Das zeigt natürlich nicht, dass man wirklich an sein Geschäftsmodell glaubt oder hier auch groß. Ja, an die Zukunft glaubt. Wenn man für 7 Millionen Kasse macht, glaube ich, dann.
Es kommt auch an, wie viele Anteile man hat.
Ja, aber trotzdem für 7 Millionen, das ist schon ein Zeichen. Reicht ja, dann nicht eine oder zwei? Nee, es müssen an. 7 sein, weil. Ja. Würdest du 7 Millionen für
ich
7 Millionen
grad, Anteil? Ich überlege gerade, was ich die Woche gelesen habe. Ich glaube, einer hat sogar noch ein Interview dazu gegeben, hat gleich den Markt ja, beruhigt. Es hat nichts damit zu tun, dass er nicht mehr überzeugt ist von dem Unternehmen, sondern das hat er direkt proaktiv angesprochen und hat gesagt gehabt, das liegt einfach an anderen Gründen, weil er noch anderweitig investieren möchte und anderweitig da aktiv werden. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das der
die
Chef war.
Die Fußbodenheizung im Haus muss gemacht werden.
Genau.
Und jetzt nochmal den Mehrwertsteuervorteil.
Genau.
Mitnehmen.
Genau. Super, genau zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, und weißt du, wer das auch sich gedacht hat?
Werden?
4 Mitglieder des Vorstands von der Shop-Apotheke.
Oh.
Auch die haben nochmal für 12 Millionen Euro verkauft.
Okay.
Also das, die blöde Fußbodenheizung und die Mehrwertsteuer, danke an Altmaier.
Ja klar, dann willst du ja hier auch irgendwie mal noch was kaufen.
Musst du ja jetzt auch nochmal was mitnehmen.
Ja.
Was sich auf jeden Fall nächstes Jahr nicht erhöhen wird, das ist ein Abo bei uns bei YouTube, aber natürlich auch bei Instagram. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne bei uns in die Facebook-Gruppe kommen.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Mein Top der Woche sind die Menschen, die jetzt dank der Corona, auch so doof es klingt, auch was fürs Alter machen, weil mehr und mehr Menschen fangen an, sich aktiv um das Alter Gedanken zu machen. Und weißt du, wer davon richtig stark profitiert?
Wer denn?
Das sind die ETF-Anbieter. Und es herrscht ja aktuell, man sagt ja immer, the winner takes it all. Ja, das ist nicht nur ein Lied, sondern man geht ja davon aus, dass ja, die großen Player teilen den Markt unter sich auf. Das sehen wir ja zum Beispiel auch im Werbemarkt, Facebook und Alphabet. Amazon ist jetzt so ein bisschen mit dabei, aber es sind doch Facebook und Alphabet, die das ganze Thema online dominieren. Und Investoren oder Anleger kaufen immer weniger aktive Fonds. Sie glauben, dass, oder es ist ja auch erwiesen, dass passive Anleger deutlich besser sind als aktive Anleger beim Fondsmarkt. Wir reden jetzt nur vom Fonds. Und in den letzten 3 Jahren war es immer so, vor Corona, da haben die 10 größten Fondshäuser 36% aller neuen Mittel erhalten. Und dieses Jahr, halte ich fest, im ersten Halbjahr 2020 waren es 52% aller neuen Mittel, die in diesem Jahr reingeflossen sind. Das ist der Hammer, oder?
Ja, absolut.
Also 156 Milliarden Euro allein in Europa. Wer ist natürlich ganz vorne mit dabei? Die Vanguard Group und BlackRock. Und was sie auch feststellen, Nachhaltigkeit wird immer wichtig. Das ist ja auch für dich und mich ein großes Thema, auch für unsere Community. Und ich kann es wirklich nur wie immer jedem ans Herz legen. Wir haben es gerade schon gesagt oder im Vorgespräch gesagt, für 10 Euro im Monat geht es heutzutage schon los. Du kannst einen kostengünstigen Sparplan machen auf den MSCI World und ja, das einfach mal durchziehen. Wirklich das Geld vergessen, am besten auch vom eigenen Girokonto trennen, dass man es gar nicht immer sieht und einfach besparen lassen. Wir haben es ja auch, wir haben ja schon Podcast-Folgen darüber gemacht, dass wir auch sagen, immer einen gewissen Anteil von seinem Gehalt oder auch Taschengeld. Wir haben ja auch selbst teilweise 14-, 15-jährige Zuhörer.
Genau, so alle, die etwas jünger sind genau, und noch in der Schulzeit sind, vielleicht ein Taschengeld bekommen, was ein bisschen höher ist als 10 Euro, dann einfach ja, die, ja, einfach mal auch den Sparplan nutzen und die Eltern fragen, ob sie ein Depot eröffnen auf den Namen und da wird ja kein Elternteil sagen, nee, lass mal, geh mit den 10 Euro lieber mal irgendwas Schnaps kaufen oder irgendwas. Das wird ja nicht passieren.
Ja,
also wahrscheinlich nicht, man hofft es nicht, sondern es ist ja erstmal ein Riesending, wenn man sagt, okay, mein Kind mit 14 Jahren wird schon mal investieren. Das ist
und am
Sache.
Ende, ich habe ja gerade gesagt, the winner takes it all, ist dann auch der Mensch, der einfach anfängt.
Genau.
Ja. Das stimmt. Das ist mein Top der Woche. Ich finde es super. Empfehle es allen weiter, gerne natürlich auch unserem Podcast, weil, wie gesagt, Basisinvestment, MSCI World, und du musst dich um nichts kümmern. Du hast immer die 1300 größten Unternehmen der Welt im Depot nach Marktkapitalisierung gewichtet, und dann gibt es mal mehr, mal weniger. Du kaufst schön jeden Monat nach. Wenn es mal hochgeht, kaufst du mehr nach. Wenn es mal runtergeht, kaufst du mehr nach. Wenn es hochgeht, dann halt weniger Anteile. Aber langfristig macht der Markt halt zwischen 7-9% der MSCI World historisch gesehen. Das finde ich super. Was findest du denn noch so super?
Ja, mein Top ist eigentlich relativ einfach, und irgendwie ist es ja doch der Top überhaupt in der Woche, dass Pfizer und BioNTech den Impfstoff eben haben. Wir haben das jetzt zwar schon öfter erwähnt, aber es ist halt auch eine große Nachricht, und es ist so eine Art Game Changer in diesem Thema, denn man sieht es auch an den Börsen, es ging halt dann einfach mal richtig hoch und runter. Dort hat man schon gemerkt, das hat einen großen Einfluss, und ich finde auch das Ergebnis, was erstmal präsentiert wurde mit 90% Wirksamkeit, schon wirklich sehr, sehr stark. Das war auch mehr als erwartet. Und kann man, also wenn das so wirklich sich durchzieht und dann auch auf größeren Regionen von Menschen, wo es dann eben auch dann tatsächlich dann umgesetzt wird, dass es dann wirklich auch hilft, dann wäre das schon ein Riesending. Wenn dann noch CureVac und Co. mit dazukommen, die dann auch, ich sag mal, die Impfdosen erhöhen können, dann wäre das doch super.
Das gefällt mir auf jeden Fall. Ich möchte jetzt nochmal die Brücke schlagen. Von meinem Top gehe ich zu meinem Flop, und ich habe es gerade schon angesprochen, The Winner Takes It All. Ich werde jetzt nicht nochmal singen. Ich habe ja gesagt, die größten Fondshäuser sind wahrscheinlich hier wieder die Gewinner, und deutsche Fondsanbieter sind hier schon wieder die Verlierer. Wir haben ja drei große.
Namentlich
die DWS, Allianz Global Investors, sind wirklich Riesenplayer, und die Deka. Die DWS ist der einzige Anbieter, der ein positives neues Geld in seinen Bestand sozusagen verbuchen konnte. 6 Milliarden Euro, das finde ich schon
Geldzugänge,
viel. Geldzugänge. Die Allianz Global Investors, hier wurden 3 Milliarden abgezogen. Sie bieten auch keine ETFs an. Und die Deka. Und ich habe mit der Deka diese Woche eine Erfahrung gehabt. Jetzt halte ich fest, Marcel. Mhm. Depot bei der Deka, gehört zur Sparkasse, kostet richtig Gebühren, fast 20 Euro im Jahr. Dazu gibt es noch Kosten. Und jetzt habe ich mir mal angeschaut, ich habe die Woche ein Produkt gesehen bei der Deka. Wenn du, nehmen wir jetzt mal an, du bist 47 Jahre alt, gehst in 20 Jahren in die Rente und möchtest jetzt nochmal in einen ETF zum Beispiel über ein Produkt einsparen, ja?
Über ein Produkt.
Genau, und nimmst 150 Euro. Das heißt, du hast nach 20 Jahren 36.000 Euro eingezahlt, und bei der Deka zahlst du auf die Einzahlungen Gebühren, also nicht auf die Wertentwicklung. Und weißt du, wie viel Prozent Gebühren du nach 20 Jahren fast bezahlt hast von dieser gesamten Summe?
Erzähl's uns.
Fast 7%.
Ach du Herrje.
Also 2.500 Euro fallen da an. Und das ist doch eine Wahnsinnsfrechheit, oder?
Ja, da sieht man, dass Geld an anderer Stelle verdient
wird. 7%. Ja. Also
hätte man das gespart, wenn man einfach ganz normal selbst seinen Sparplan auswählt und dann einfach loslegt.
Ja, einfach.
Das wäre dann nicht
von
passiert.
Von Anfang an hätte man es gespart.
Dafür hätte man eigentlich nicht Berater, ne? Also ein Berater ist so viel nicht wert.
Wenn wo ist denn der Mehrwert? Wo ist denn der Mehrwert dann auch von diesem Berater? Der soll doch mal bitte, also wenn hier auch einer ist, kann er das bitte gerne mal erklären, was der Vorteil ist?
Ich glaube, das ist dann so die Argumentation der Sicherheit, dass man nicht rangeht. Ja, aber das ist natürlich selbst.
Ja, du kannst ja auch das beitragsfrei stellen.
Meine eigene Disziplin bezahlen mit diesem Preis, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Argument
7%
ist.
7% ist schon viel.
Das ist sehr viel, na klar. Auch im Zinseszinseffekt, das sind ja die Opportunitätskosten, die sind ja weg. Wenn du das anlegen würdest, wäre das ja sogar noch mit drauf. Also,
aber da sieht man, finde ich, wieder die Deutschen, wir versuchen immer bei jedem zu sparen. Wer kennt nicht jemanden, der Angebotsprospekte wirklich immer studiert und sagt, oder beim Tanken, da sind wir ja die Weltmeister.
Das stimmt, ja. Ich kenne viele, die das wirklich auf dem Cent genau, und dann fahren die lieber noch ein paar Kilometer weiter. Was ja völliger Irrsinn, auch die Zeit, die dahinter steckt.
Richtig.
Ja.
Aber da wird beim Tanken wird gespart wie sonst was, aber bei sowas, was die Altersvorsorge betrifft. Und ich kann jedem nur sagen, schaut euch mal eure Verträge an, schaut euch die Gebühren an, und zur Not kann man auch wechseln. Aber es ist eine Frechheit. Es ist wirklich, also mit 7%, da muss man sich nicht wundern, wenn man nicht einer von den The Winner Takes It All wird.
Genau, richtig, ja klar.
The Vanguard Group hat gar keine Gebühren mehr. BlackRock hat auch fast keine Gebühren mehr. Und ich sehe nie, wenn wir irgendeine Aktienanalyse machen, mal die Deka damit ganz vorne bei den größten Einzelaktionären.
Wird seine Gründe haben. Mein Flop der Woche ist Siemens diese Woche, denn sie haben das erste Mal seit 7 Jahren eine Dividendenkürzung angekündigt. Und das war ja schon eher eine Überraschung für die Aktionäre. Und Joe Case hat außerdem sein Resümee über seine Zeit bei Siemens gezogen. Er war ja jetzt 40 Jahre bei diesem Unternehmen, und 7 Jahre war er Vorstandsvorsitzender. Das ist natürlich schon richtig, richtig lange auch. Und er hat sein Resümee auch abgeschlossen, natürlich mit einer guten Zeit. Man hat Siemens wieder konzentriert auf die Kernsubstanz und hat andere Teile ausgeschlagen. Siemens Energy ist raus, Siemens Healthineers ist raus. Also hier hat man das Konglomerat quasi verkleinert, um hier wieder ein bisschen agiler zu werden auf dem Markt. Und er hat auch gesagt, dass man als Aktionär einen Return erhalten hat in der Zeit von 98%.
Das ist ordentlich für ein zyklisches Unternehmen, das in 7 Jahren
stimmt,
fast verdoppelt.
Aber er hat gesagt, es hätte auch mehr sein können, aber eben auch weniger. Ja, man muss es eben immer doch nochmal. Gut, ist auch okay. Ich finde es wirklich okay. Damit hat er mehr gemacht als der DAX.
Das sage ich jetzt auch mal zu meinen Eltern, wenn sie, sag mal, auf meine Abiturnote zu sprechen kommen.
Genau.
Hätte auch
schlechter sein können.
Ja, genau.
Macht euch immer einen Kopf. Ja, nee, also mal, ich bin jetzt echt gespannt, wie sich das Unternehmen jetzt einzeln, nachdem wirklich diese Umstrukturierung und auch, ich sag mal, Joe Kaeser, das völlig eigentlich fertige Unternehmen jetzt weitergibt in weitere Hände und andere Hände, wie das jetzt weitergeführt wird und ob das eben auch erfolgreich ist. Da bin ich sehr gespannt. Wie siehst du das?
Also er hat das Unternehmen doch wirklich geprägt. Er war ja sogar schon seit 2006 dann auch Finanzvorstand, war ja auch lange Zeit in den USA. Er heißt ja eigentlich auch Josef Kaeser.
Ja.
Aber jetzt ist er, seitdem er in den USA ist, ist er jetzt der Joe.
Ja, weil Joe besser klingt.
Ja, G.I. Joe. Nein, also er hat das wirklich schön gemacht. Ich finde auch schön, wenn so ein alt, ehrwürdiger Industriekonzern nochmal diesen Schritt wagt. Und sie haben vieles richtig gemacht, was man ja auch im Vergleich zu GE sieht. Also General Electric, dem damaligen Großfeind von Siemens, die sich eigentlich so selber zerlegt haben, weil sie sich nicht zerlegt haben.
Ja.
Und jetzt müssen sie sich zerlegen, um überhaupt noch so ein bisschen zu überleben.
Genau, das hat sie jetzt schon deutlich besser gemacht, das muss man sagen. Ja.
Das ist das auf jeden Fall. Deswegen muss ich auch sagen, es wäre für mich jetzt kein Flop wegen der Dividendenkürzung, weil wir haben ja das Aufbrechen. Du hast ja die Healthineers, du hast ja die Energy und vermutlich wird das jetzt einfach mehr diversifiziert. Man will ja jetzt auch wieder ein Wachstumsunternehmen werden durch die ganze Industrie 4.0. Und vielleicht wirst du nächstes Jahr doch positiv überrascht und wirst dann nochmal deinen Flop hier zurückziehen.
Kann durchaus sein.
Und
ja, deswegen,
sagen,
ich bin ja gespannt.
Zum
ich bin
Top
ja
machen
offen für die Zukunft, aber ich bin jetzt auch nicht der große Feind von Dividendenkürzungen. Es war natürlich nur eine Überraschung. Die
hätte
jetzt
auf jeden Fall,
eigentlich keiner kommen sehen. Also ich hätte jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, was ich jetzt, ich sag mal, für die Aktionäre, die damit rechnen, natürlich dann schon, es ist ja zweifelsohne ein Dividendenunternehmen.
Es wird interessant, wie jetzt Energy, Healthineers insgesamt. Also wenn du jetzt alle drei Teile zusammenrechnest, wie dann die Dividende wird nächstes Jahr.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, ob es jetzt mehr wird als die aktuelle Siemens oder die alte Siemens oder nicht.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Kommen wir zum Thema der Woche und es war ja doch die Überraschung. Gleich direkt nach der Wahl ging es los. BioNTech und Pfizer, zack, wir haben einen Impfstoff. Wir haben hier tolle, wirklich tolle Ergebnisse. Die müssen wir ja noch mal, können wir ja ruhig noch mal erwähnen. 90% Wirksamkeit, das ist schon echt sehr, sehr stark und auch mehr, als man erwartet hat im Expertenkreis. Jetzt sind sie die Ersten und das hat auch für Erleichterung gesorgt. Ja.
Auf jeden Fall.
Was eine Explosion Montag. An den Börsen. Da ging es ja schon los, dass man ja eigentlich schon den Sieg von beiden gefeiert hat, aber eben auch nicht die blaue Welle.
Ja.
Ne, was man, also blaue Welle wäre eher für die Börse eher gar nicht so gut gewesen. Und dann kam noch dieser Push von dem Impfstoff mit dazu und ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ein Unternehmen überhaupt mal so einen Einfluss hatte auf den Gesamtmarkt.
Wahrscheinlich.
Ein einzelnes Unternehmen kann ich mich nicht erinnern, dass ein einzelnes Unternehmen mit einer Nachricht den Gesamtmarkt so unter Kontrolle gehalten hat. Das fand ich schon sehr, sehr spannend und das hat auch, fand ich, einiges gezeigt. Und auch die Wahl muss man ja nochmal resümieren, dass es eigentlich gut ist, dass es nicht die komplette blaue Welle gab. Das wäre für die Börsen vielleicht gar nicht so gut gewesen, denn jetzt ist es eben sehr, sehr unwahrscheinlich, dass tatsächlich Steuererhöhungen wieder stattfinden, weil natürlich dann auch
deine United Health kann weiterhin gut laufen.
Außerdem,
private Krankenversicherung wird es weiterhin geben in der USA.
Genau, also hier scheint es nicht ganz so leicht zu sein, dann für die Demokraten alles durchzusetzen, was sie erst gefordert haben.
Ja.
Und das ist doch, denke ich, ein Erfolg, auch für die Techies natürlich, dass sie nicht jetzt irgendwelche rechtlichen Folgen, zumindest nicht in dem Umfang, wie man es auch schon mal im Podcast, das wird nicht, denke ich, nicht so grob kommen. Und wenn dann erst nach den nächsten 4 Jahren, dann schauen
Denkst
wir
du?
Mal. Ich glaube nicht, dass sie jetzt so stark
ich
ins Kreuzfeuer kommen.
Ich bin gespannt, was mit Alphabet passiert. Meinst du, bist ja immer noch das Alphabet, das Bauernopfer wird?
Das werden wir sehen. Ich glaube es nicht.
Ja, was wir ja jetzt auch sehen werden, das auch immer bei unseren nächsten Depot-Rückblicken, Wir beide sind ja, wir müssen irgendwann jetzt endlich mal mein Depot vorstellen.
Ja, das ist die höchste Zeit und genau, alle fordern es eigentlich. Ja, ich habe das jeden Tag, ja, ich gehe raus. Jeden Tag
sagt einer, hey Matze.
Ja, unten beim Bäcker, Mensch hier, was ist denn eigentlich mit Philipp? Ja, der hat sein Depot noch nicht vorgestellt. Lass es doch mal machen.
Dann
ja.
Machen wir das nächste Woche.
Ja, hoffentlich. Bis dahin fertig.
Mein Depot ist jetzt durch, ich kann mich zur Ruhe setzen.
Okay.
Nächste Woche, ich verspreche es. Ich werde den Artikel schreiben und dann können wir nächste Woche mein Depot vorstellen, okay?
Okay.
Gut, nächste Woche Podcast wird mein Depot vorgestellt. Und unsere Depots könnten ja nicht verschiedener sein. Du bist ja sehr techlastig. Ich bin ja so ein bisschen, ja, nicht zyklisch. Also ich mag ja Zyklik gar nicht. Ich suche ja solide Unternehmen, die immer, egal wann und wo und wie, Geld verdienen und stetig und kontinuierlich wachsen, die ich nach KGV auch betrachten kann. Mein größtes Wachstumsunternehmen ist CrowdStrike. Ist auch mein Top im Depot.
Komisch, ja? Komisch. Ist das ausgerechnet, das Tröst-Techno?
Habe aber auch super tolle Value-Werte, wie zum Beispiel Bayer im Depot.
Ja, genau.
Oder, wenn ich mal auf dich gehört habe, Wirecard.
Ja.
Das ist natürlich, und ich glaube, wir werden jetzt eine Selektion am Markt sehen. Ich glaube, einige Techies werden nicht mehr so stark sein, wie ich glaube zum Beispiel eine Peloton oder auch eine Zoom-Video, aber dazu kommen wir ja auch später nochmal mehr, in welchen Bereich das fällt. Ich glaube, es wird jetzt wieder selektiver werden. Der breite Massenmarkt wird es jetzt doch nicht so werden im Tech-Bereich. Also ich habe immer das Gefühl, alles, was so ein Tech und Grün hatte, ist immer einfach abgegangen wie sonst was. Ich glaube, der Markt wird jetzt doch wieder mehr und mehr selektieren, weil jetzt auch diese Damoklesschwerter jetzt einfach abgehangen werden. Und wenn die weg sind, geht Unsicherheit aus dem Markt. Und das heißt, die Menschen, glaube ich, ja, sie streuen nicht mehr so breit, sie fokussieren eher mehr. Ich glaube aber, es könnte doch noch einige weitere Tech-Profiteure dann auch davon geben. Ich glaube, ich habe ja vorhin schon gesungen, The Winner Takes It All. Ich glaube, es wird auch mehr und mehr The Winner Takes It All geben. Ich glaube, wir werden teilweise auch weniger Disruption sehen. Wenn die Unsicherheit in der Wirtschaft weg ist, sehen wir, glaube ich, nicht mehr so viel Disruption in der Wirtschaft. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Glaubst du, wir werden weiterhin viel Disruption haben? Ich persönlich finde ja, wir haben es gesehen, Tech, die Digitalisierung hat ja einen Quantensprung gemacht, gefühlt, dem letzten halben Jahr. Und wir brauchen diese exogenen Schocks, so doof es ist, um diese Disruption am Markt zu haben und diese Entwicklung. Weil wir haben es jetzt auch gesehen mit dem Impfstoff. Eigentlich braucht man ja bis zu 11 Jahre für einen Impfstoff. Und jetzt haben wir das in ein paar Monaten geschafft. Also
das zeigt halt auch, was die letzten 10 Jahre gebracht haben, gerade auch im Biotech-Sektor.
Ja.
Und dass der technische Fortschritt hier richtig Gas gegeben hat, das ist ja nicht nur in dem Bereich so, sondern auch in allen anderen. Und deswegen glaube ich, wird es weiterhin disruptiv bleiben, weil auch wir sehen es an den IPOs, ganz viele neue Firmen kommen, die plötzlich Geschäftsmodelle um die Ecke bringen, die durchaus gefährlich sein können, auch mal für größere in gewissen Bereichen.
Mhm.
Ja, oder auch wenn es manchmal Nischen sind, können die doch beim Skalieren, gerade bei Tech, ist ja eine leichte Skalierung möglich, wenn man eine kritische Masse erreicht haben, wie auch vorhin das Startup, was du angesprochen hattest, beim IPO, was kommen wird, ist ja ebenfalls so, wenn es schon groß genug ist und eine kritische Masse hat, dann ist das schon immer sehr, sehr gut.
Wir werden jetzt, wenn es jetzt wieder ruhiger wird, die Weltwirtschaft sich ein bisschen entspannt.
Ich glaube, die Übernahmen werden weniger wieder. Mhm. Also jetzt hat man ja richtig große Wellen von Übernahmen.
Ja.
Das war sehr, sehr spannend auch zu sehen, was da passiert ist.
Ich glaube aber auch, wir werden einige Insolvenzen erleben.
Das kann durchaus
auch
vorkommen.
Auch ein paar Pleiten.
Ja.
Aber ich meine jetzt so Startups. Glaubst du, es wird jetzt noch hoch disruptive Sachen die nächsten paar Jahre geben?
Ja, weil die Technologie einfach noch mal so weit fortschreitet, dass es noch deutlich mehr Ansatzpunkte gibt, zu disruptieren. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Ich glaube da an die Startup-Branche.
Aber ich glaube, die Tech-Branche disruptiert sich selber.
Wir
werden so in der zyklischen Welt der Werte oder auch der Altindustrie werden wir jetzt weniger Disruption erleben. Also ich glaube, die es jetzt überlebt haben, haben auch weiterhin gute Chancen zu überleben. Ich glaube eher, dass wir jetzt das Sterben im Tech-Bereich sehen werden, dass kleinere, unprofitable Firmen, die es lange nicht geschafft haben, jetzt vielleicht auch wirklich nochmal von links überholt werden.
Ja, es gibt sicherlich ein paar, wo man dann vielleicht sagen könnte, okay, das war jetzt vielleicht auch wirklich ein Fehler oder wird falsch oder wird schlecht belaufen.
Ja.
Aber ich glaube, viele werden auch einfach noch stärker und stärker, weil einfach der Trend dahin geht, dass man doch nach und nach weiter im Digitalisierungsgrad voranschreitet. Und auch gerade bei den Chips sieht man es jetzt wieder. Bei Apple, die jetzt ihre eigenen Chips haben, dann hat es auch jetzt Amazon für die Rechenzentren angekündigt, dass sie auch eigene Chips dann hier nutzen werden und Nvidia nicht mehr als Kunden haben, zumindest nur für den paar wenige Bereiche, was den Sprachassistenten betrifft. Das ist also ein Bruchteil von dem, was Amazon komplett hat, aber dennoch sind es so Punkte, wo man sich so gegenseitig wieder
die
Marktanteile an sich nimmt.
Die man
aber ich glaube, es kommen trotzdem noch kleinere Startups, die dann doch recht schnell wachsen und da plötzlich mitspielen bei den Großen und vor allem bei Teilen des Großen. Also nicht komplett, sondern eben tatsächlich Teile irgendwo den Kuchen sich verschieben oder sich einverleiben. Ja.
Ich finde, was auch noch ein spannendes Thema ist, was jetzt kommt als nächstes, und das, glaube ich, dürfen wir gar nicht außer Acht lassen, das ist der Handelsstreit. Ja. Der wird jetzt bald auch wieder loslegen. Das ist, ich glaube, wir werden jetzt bald sehen, dass nicht nur BioNTech der einzige Anbieter am Markt ist vom Impfstoff, weil wir hatten es ja auch mal gesehen, wir haben jetzt 200 Millionen Dosen, also Impfdosen hat die EU sich jetzt reserviert und das ist deutlich zu wenig. Man könnte, wenn man das jetzt dann verteilt in Europa, dann kann man in Deutschland nur die Risikopatienten damit impfen, das heißt alle ab 65 Jahre, und man würde 150 Tage durchimpfen müssen, um überhaupt alle zu impfen. Also wir sehen, dass das Thema ist ja morgen noch nicht vorbei.
Genau.
Und ich kann mir vorstellen, dass es doch an der Börse zu einer leichten, so einem MSCI World, ich glaube, wenn man ETF, meine Partnerin hat dieses Jahr mit dem ETF angefangen, die ist schon 9% im Plus. Und das ist ja schon die obere Spanne, was so ein MSCI World so im Jahr macht, 7-9%, sagen wir ja, darf man erwarten. Und wenn wir jetzt schon in einem Corona-Jahr mit so einem exogenen Schock bei 9% sind, ich gehe persönlich davon aus, dass wir nächstes Jahr, wenn es sich so positiv entwickelt, der MSCI World es schwer haben wird, mehr als 7% zu machen. Liegt aber auch daran, weil wir haben ja hier immer die 1300 größten Unternehmen der Welt, und dass wir jetzt sehen, ich sag jetzt mal, das ist ja wie so ein Mantel, weißt du, und alles, was unter dem Mantel jetzt passiert, ist halt einfach so, wir werden jetzt schon sehen, dass Geld, es kommt frisches Geld in den Markt, wird auch durch die Notenbanken reingepumpt, das auf jeden Fall, und es gibt natürlich auch keine Alternative zu Aktien, oder?
Ja, kaum, ja.
Das ist so, also du hast vielleicht noch Immobilien, aber so Aktien ist eigentlich so das, was die Welt auch regiert, das ist der Kapitalismus, das muss man einfach so sagen, und das ist auch gut so. Aber, um jetzt nicht den Faden zu verlieren, ich glaube, wir werden eine Konsolidierung oder eine Veränderung innerhalb des MSCI World sehen. Und dann siehst du halt auch zum Beispiel einmal, dass ein Unternehmen, was jetzt auf Platz 4 der Marktkapitalisierung war und relativ viel Anteil am MSCI World stellt, wird vielleicht ein bisschen weniger werden. Dafür kommen andere zyklische Werte jetzt auf einmal wieder nach. Zum Beispiel, wir haben es ja gesehen, Fraport, Carnival Cruise Line, wie die alle jetzt explodiert sind mit dieser Nachricht. Und die nehmen dann natürlich eine höhere Gewichtung ein. Und somit muss natürlich auch umgeschichtet werden durch die ETF-Anbieter. Wir haben es gerade in meinem Top der Woche gehört. Die Vanguard Group und BlackRock. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man nächstes Jahr mit selektivem Auswählen gute Chancen hat, den Markt zu schlagen. Gehst du damit?
Ja, absolut. Da bin ich bei dir. Gerade was du ja schon angesprochen hast. Aber ich finde jetzt aktuell ganz kurzfristig gesehen, ist es ein Schnellschuss. Also gerade auch diese die jetzt eigentlich gebeutelten Unternehmen von Corona, wie zum Beispiel schon angesprochene Fraport, Lufthansa und so weiter und so fort, die haben natürlich ja jetzt erstmal ein Stückchen Hoffnung bekommen, aber das wird ja nicht so short umgesetzt. Also wir haben ja nicht sofort die Lösung des Problems. Hier fehlen also noch deutlich andere Anbieter für Impfstoffe, und so, dass man hier auch wirklich nach und nach das Thema Corona endlich vergessen kann. Aber das, denke ich, wird eine Weile dauern, und selbst wenn man jetzt eingestiegen ist bei Fraport und das nicht einer der ersten war, sondern eben jetzt vielleicht bei den 48, dann kann es halt schon sein, dass jetzt nochmal wieder Konsolidierung kommt, dass es einfach noch eine weitere Seitwärtsphase wird, vielleicht auch für höherem Niveau, aber der richtige Anstieg wieder hoch auf die alten Hochs, das wird deutlich länger dauern, und da sollte man
zyklische
aufpassen,
Werte,
dass man hier nicht zu viel Erwartungen setzt in den Kurzfrist. Also hier braucht man Geduld. Langfristig wird es sicherlich passen.
Zyklische Werte sind KGV-getrieben und sie sind auch getrieben von steigenden Gewinnen. Und das ist einfach etwas, das, was eine Fraport, eine Lufthansa jetzt erstmal wieder liefern muss, bevor das hier nachhaltig auch zu einem Anstieg kommt. Wir brauchen Buchwertaufbau, wir brauchen Substanzaufbau für die Unternehmen. Es ist doch, man kann zyklische Werte immer sehr schön spielen, aber man muss auch immer wissen, in welchem Teil der Zyklik man sich gerade befindet, um das auch auszuhalten, weil so ein zyklischer Wert, das kann auch Schmerzen sein, ne?
Ja, na
das
klar, und auch richtig Geduld.
Über 20 Euro, weißt du noch, wie wir in der Community dann auch teilweise hatten, vor, ich glaube, 2 Jahren war das, oh, glaubt ihr wirklich, dass nochmal eine Lufthansa unter 20 Euro kommt? Da war ja eine Euphorie dabei.
Ja, da waren wir uns sogar sicher.
Und du hast es damals auch immer gesagt, bei 10 Euro landen wir nochmal, und der Kranich ist gelandet, ich glaube, bei unter 5.
Ja, kurzzeitig, ja. Genau, das ging ja schon recht, ich glaube 6, 7 irgendwie so in die Richtung, wieder so ein typisches Tief. Und wir haben jetzt ein paar Branchen mitgebracht von den Zyklikern, wo wir uns im Prinzip nochmal genauer angucken.
Zykliker.
Genau, und da haben wir mit dem Maschinenbau, die Industrie und den Chemiesektor natürlich, ich sag mal, auch ein Rückgrat Deutschlands.
Können wir nochmal ganz kurz definieren, was ist überhaupt ein zyklischer Wert?
Ja, mach das mal bitte.
Ein zyklischer Wert ist nach Peter Lynch, und ich finde, Peter Lynch ist da einfach super. Es gibt auch ein tolles Buch von ihm, wer diese ganze Einteilung macht. Verlinken wir auch in den Shownotes. Ist ein Affiliate-Link von Amazon. Wenn ihr das Buch über uns kauft, freuen wir uns natürlich, kriegen wir ein bisschen Geld. Also es ist ganz einfach. Ein zyklischer Wert ist ein Unternehmen, dessen Gewinne um mehr als 50% schwanken auf Sicht von über 10 Jahren. Dazu muss man dann natürlich auch verschiedene Krisen noch betrachten. Banken- und Finanzkrise. Corona-Krise wird bestimmt auch eine Zyklik sein, die wir jetzt historisch gesehen mit sehen werden auf den langfristigen Charts. Und man darf nie arrogant genug werden, um davon auszugehen, dass das Unternehmen nie wieder in so ein Problem kommt. Also er empfiehlt Kauf bei Margin Low. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr hohes KGV, wenn nicht sogar ein negatives KGV. Und Verkauf bei Margin High. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich finde, man muss, wenn man in zyklische Werte investiert, ich sehe es immer sehr, sehr viel bei Facebook. Ich bin jetzt da eingestiegen, hier eingestiegen. Und deswegen, wo ich mir denke, das ist doch kein Basisinvestment, dass man niemals, auch so nach der Finanzkrise, haben viele gesagt, es geht immer nur nach oben, es geht nach oben, es geht nach oben, es geht nach oben, es wird nie wieder die Lufthansa Verluste erwirtschaften. Ich kenne aber ein Interview von Southwestern Airline gesehen in der USA, da hat der CEO gesagt, wir können für jedes Jahr, können wir jedes Jahr jetzt 3 Milliarden Dollar nehmen Gewinne und einfach Aktien zurückkaufen, weil wir werden nie wieder Verluste einfliegen. Jetzt ist es passiert. Und ich glaube, wenn man zyklisch investiert, muss man sich darüber einfach im Klaren sein, der Kurs kann schnell sich erholen, er kann auch lange auf einem hohen Niveau bleiben, aber er kann auch super schnell wieder abschmieren. Und das ist einfach, geh nicht mit der Arroganz ran, und das machen wir ja nicht, wenn wir unsere Analysen machen, bei uns zum Beispiel auch bei YouTube, gehen wir ja immer durch diese Checkliste durch. Und wir schauen ja immer an, was war das Margentief seit 2002. Also seit Big Tech, seit der Dotcom-Blase, schauen wir, und wir sehen jetzt, dass noch nicht mal, also gerade mal 11 Jahre ist es her, die Finanzkrise, dass jetzt auf einmal wir wieder in so einer Zyklik drin sind, wo die Gewinne mehr als 50% von den Zyklikern zurückgehen. Und wir haben es also wieder. Also, und wer sagt uns jetzt, dass das nie wieder in den nächsten 10 Jahren passiert? Also, und da muss man einfach aufpassen. Also, wir haben heute, ja, Branchen mitgebracht, wo wir glauben, dass es eine Zyklik gibt, dass durch exogene Schocks oder durch Missmanagement die Gewinne um wirklich 50% einbrechen können. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, genau, das würde ich so unterschreiben, und so ist es eigentlich ja auch, ja.
Deine erste Branche.
Genau, Maschinenbau, Industrie und Chemie haben wir mal zusammengefasst. Das ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, einhergehend, ja.
Ja.
Und hier sehen wir ja schon, dass langfristig sicherlich auch das sich wieder erholen wird. Jetzt, ich meine, klar, kurzfristig auch hier so langsam nach und nach wird die Wirtschaft wieder in Gang kommen. Es werden wieder Bestellungen reinkommen. Es werden wieder mehr Chemikalien benötigt. Es wird wieder mehr Maschinenbau benötigt.
Ja.
Das ist aber natürlich etwas, was nicht von heute auf morgen nach oben platzt, wie so vielleicht ein Tech-Unternehmen, was dann einfach plötzlich steigt und wieder auf alte Hochs und neue Hochs ist, sondern tatsächlich ein Prozess, der sehr lange dauern kann.
Typisches Maschinenbauunternehmen ist eine General Electric.
Genau,
das ist
richtig. Genau, dann natürlich auch die Covestro. Na, Covestro sieht man sehr schön.
Gehört ja auch mit zur Chemie mit dazu, genau, wie eine BASF.
Genau, auch hier sieht man ja wirklich der Chart eigentlich tief. Normal will jeder rein und sagt sich, oh, jetzt BASF kaufen, aber es ist, das habe ich auch schon vor 2 Jahren gehört, da war es auch schon günstig und es passiert halt nichts. Ja, das liegt einfach daran, dass hier
sie haben
einfach
auch gar kein Wachstum mehr wirklich. Ja. Das ist, die Gewinne wachsen fast gar nicht bei der BASF, weil das ist ein enorm langer Prozess, kann so eine Zyklik auch sein. Wir beide spielen ja diesen Bereich Maschinenbau, Industrie und Chemie ja mit Industriegasen. Und das, finde ich, ist ein sehr spannender Bereich. Der ist direkt verknüpft, aber weniger zyklisch. Da könnte man eine Linde zum Beispiel nehmen, Industriegase, Air Liquide, in die sind wir investiert, oder eine Air Products and Chemicals aus der USA, Nippon Gases. Das finde ich doch ziemlich spannend, wenn man Maschinenbau, Industrie und Chemie spielen möchte.
Ja, das ist dann diversifiziert aus dieser Richtung, ja.
Richtig.
Da hat man auch weniger, ja, ist dann wiederum kein Zykliker ist, ja.
Interessanten Chemiewert, finde ich, ist auch der Pharma- und Chemietechnologiekonzern Merck.
Ja,
aus Deutschland.
Richtig gut, ja. Auch das diese ist, Woche wieder gute Zahlen geliefert, habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen heute.
Sind größer jetzt als die BASF, und Bayer waren eigentlich immer so der belächelte Dritte in dem ganzen Thema. Eine Branche, auf die ich auch noch eingehen möchte, ist mit dir, ist die Automobilbranche. Und hier sehen wir ja so ein bisschen eher eine Stagnation bis einem Rückgang, oder?
Ja, und vielleicht auch gleich den Exkurs, wenn man sehen möchte, was Zyklik bedeutet, dann macht den Chart von Daimler auf 25, 30 Jahre, und ihr werdet sehen, es gibt keine Entwicklung. Es
ist eine Achterbahn.
Also keine positive Entwicklung. Es ist ein Auf und Ab. Es ist wie eine Lufthansa, die auf 25 Jahre hochzieht. Es ist immer das Gleiche. Es geht hoch auf einen gewissen Punkt, es fällt wieder runter bis zu einem gewissen Punkt, und das ist die Zyklik, die man auch am Chart wieder erkennen kann. Ja. Gerade beim Automobilsektor sehr gut zu erkennen.
Wir sind uns ja auch einig, der Automobilverkehr, also der Individualverkehr, wird in Zukunft abnehmen.
Tendenziell, ja.
Und also es wird mehr Mobilitätsdienstleistung, Mobilitätsdienstleister werden und der Kuchen wird somit kleiner. Und ich glaube, wir haben doch den weltweiten Peak in der Autoproduktion gesehen. Man wird jetzt eher eine Verschiebung sehen hin zu Tesla zum Beispiel, Geely, BYD, Elektrik, also Elektroautos, Wasserstoffautos. Und ich glaube, da werden es die Deutschen, aber wir prügeln immer auf sie ein. Heute haben wir auch schon wieder gefragt, wo sollen denn die knapp 100 Milliarden von VW eigentlich herkommen? Also es kann auch nur über Fremdkapital wahrscheinlich kommen. Und das ist, glaube ich, das große Problem, was man hier... Würdest du in die Automobilbranche investieren?
Nach wie vor, wenn dann Tesla tatsächlich, BYD habe ich, fand ich sehr interessant, die Analyse, die du da mitgebracht hast, das war schon sehr, sehr, natürlich sehr hoch bewertet, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Insgesamt bin ich bei dir, klar, es wird weniger Autos geben, zumindest in der westlichen Welt.
Ja.
Natürlich wird der Rest der Welt mehr Autos fahren, weil natürlich auch die Mittelschicht wächst, aber die werden halt auch keine Neuwagen unbedingt kaufen werden, zumindest nicht in der Vielzahl,
wie wir verzichten. Ja, und die sind auch noch nicht so finanzstark.
Genau, das ist der Punkt.
Wie die westliche Welt.
Ja. Genau, das heißt, hier werden nicht das ersetzt, was bei uns jetzt wegfällt.
Ja.
Und deswegen glaube ich auch, dass vor allen Dingen die Automobilbranche einen ganz anderen Umbruch vor sich hat. Hier werden wir also nicht unbedingt den Einfluss von Corona, das hat zwar ein paar wunde Stellen offengelegt, aber letzten Endes eher finanzpolitisch und statt jetzt, ich sag mal, wirklich langfristig hat sich eigentlich nichts geändert in der Automobilbranche. Sie wird disruptiert von gewissen Herstellern und wenn die Großen nicht hinterherkommen, dann wird es halt schwierig. Andererseits werden auch mittlerweile ganz gute E-Autos vorgestellt. Ich muss jetzt mal an den neuen SUV denken von Skoda, was ja zum VW-Konzern gehört. Super Auto, ohne jetzt Werbung zu machen, aber ich finde, das sieht gut aus. Auch die Zahlen, das passt. Auch die Kilometerreichweite ist ja durchaus okay. Ja, muss jeder für sich selber wissen als Kunde. Insgesamt wird aber dieser Markt schrumpfen und deswegen glaube ich, würde ich jetzt nicht in diese normalen, üblichen Hersteller investieren. Du etwa?
Nein. Auch also nicht. Alles, was Räder hat, was mir davonfahren kann, bin ich raus. Das ist
ein schönes Argument, ja.
Das ist, alles, das ist was so ein Merksatz, das hat, glaube ich, Jim Cramer gesagt. Alles, was mir davonfahren kann, was Räder hat, fährt mir davon, investieren wir nicht.
Ah, schon interessant.
Öl investiert man nicht, weil es kann dir verbrennen.
Ah, ja. Ja,
ja. Eine weitere Branche, und da haben wir ja doch im Vorgespräch heiß diskutiert, ist die Arbeitswelt. Und ich persönlich glaube ja, dass die Geschäftsreisen wieder zunehmen werden und wir werden weniger Zoom-Calls haben, Microsoft Teams-Konferenzen, weil ich glaube, die Leute, die, also wir haben es ja vorher auch gesehen, wir haben ungefähr einen normalen Anteil am Personenverkehr, sind ja 35% Geschäftsreisende. Und ich persönlich bin der Überzeugung, wenn ich auch so in meine Branche gucke, die Menschen, auch die Kunden, die ich mit betreue, die wollen das Persönliche. Die wollen sich nicht bei, und ich erlebe es auch immer, wenn ich so Schulungen gebe. Wenn ich eine Schulung im Persönlichen gebe, dann dauert die vielleicht 2 Stunden. Und wenn ich so es in einer Zoom-Schulung gebe, dauert die 1 Stunde und jeder sagt, Mensch, das war ja kurz. Obwohl es genau die gleiche Präsentation ist. Weil es kommen noch so, man hat noch so Hemmungen, es ist nicht dieses Persönliche, die Emotionen sind nicht mit dabei. Du kannst nicht mit dem Publikum spielen. Und ich glaube, das ist das, was uns auch von der Maschine unterscheidet. Das ist dieses Persönliche. Und ich glaube, das vermissen die Menschen. Die Menschen vermissen dieses persönliche Engagement. Und das ist auch immer noch das, womit man aus meiner Erfahrung nach sich einfach von seinen Wettbewerbern extremst unterscheiden kann. Die Produkte in den meisten Branchen sind gleich. Also du wirst ja auch wahrscheinlich sagen, ein Samsung-Telefon oder ein LG-Telefon oder ein iPhone, sie können eigentlich alle das Gleiche. Und das ist SMS schreiben, telefonieren und irgendwelche Apps benutzen. Aber am Ende glaube ich ja, dass auch einige bei dir kaufen, weil du es bist.
Durchaus, klar.
Ja. Und das ist, und ich glaube, das wollen die Menschen. Das ist genau der Grund, warum die Menschen immer noch einkaufen gehen, warum der stationäre Einzelhandel noch nicht tot ist. Aber natürlich, es wird einen Mix geben. Also da, ich glaube, so weite Strecken werden wir gar nicht mehr groß sehen oder eher seltener, eher weniger. Dass wir jetzt, ich weiß nicht, wie viel ich noch im Ausland unterwegs sein werde, das wird spannend. Wenn Corona, können wir dann auch mal den Vergleich ziehen. Aber ich hatte ja, ist schon erwähnt, ich hatte im Jahr 2019 170 Flüge. Und ich bin gespannt, wie viele es werden, wenn es wieder richtig losgeht.
Ja.
Ich vermute, ich tippe auf über 130. Also wir können es dann ja mal messen, aber ich glaube, es wird sich nicht viel geändert haben, weil ich glaube, der Mensch ist da einfach auch so ein, der geht den bequemen Weg. Und wenn ich das sehe, wie viele sich auf eine Teams-Konferenz nicht anmelden können, dann ist schon alles verloren.
Ja, aber früher konnte man auch keine WhatsApp schreiben, weil das alles so kompliziert scheint. Und ich glaube ganz einfach, dass hier Tech sich weiter durchsetzen wird. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, und das ist genau mein Punkt, den ich vertrete, ich glaube nicht, dass Zoom jetzt großartig einbricht, dass sie große Kunden verlieren oder auch weniger nutzen. Selbst das würde ich gar nicht glauben, weil einfach die Verbreitung von Zoom oder auch von Microsoft Teams und Alternativen, auch von Google natürlich, ne? Also wir reden jetzt nicht nur von Zoom als Beispiel, wird, denke ich, nicht großartig weniger genutzt und werden einfach deswegen, weil viele Geschäftsreisende trotzdem noch sagen, es macht keinen Sinn, um die halbe Welt zu fliegen, wenn ich doch hier bloß eine Kleinigkeit irgendwo klären kann und das über Zoom vielleicht auch Skaleneffekte erzielen kann, weil ich mit einer Zoom-Konferenz gleich mehrere erreiche und damit natürlich deutlich weniger Kosten habe. Ja, aber
so die großen Aufträge und alles, da musst du vor Ort sein.
Nein, sicher gibt es immer
Geschäftsbeziehungen
noch.
Geschäftsbeziehungen aufzubauen.
Natürlich wird es auch ansteigen von dem Stand jetzt, weil wir sind ja fast bei null. Ja, also jetzt fliegt ja gerade sowieso keiner. Klar, aber
die Wirtschaft wird jetzt auch wieder besser wachsen, weil wir jetzt erstmal knapp 10% nach oben
Aber die Geschäftsreisen und so werden, denke ich, weil der Kuchen vorher, der war nur mit Geschäftsreisen mit wirklicher Präsenz da sein. Ja. Und dieser Kuchen war über 100% im Verkehr. Und der wird jetzt nach und nach subsidiert und rausgezogen in Richtung Zoom. Und da wird es immer Termine geben, die man früher geflogen wäre oder gefahren wäre.
Oder du machst, was ist, wenn du die unterwegs machst?
Die Zoom?
Ja.
Ja, kann man ja machen.
Habe ich auch schon erlebt. Ich hab Leute schon im Zug 2-3 Stunden quatschen hören.
Sicher, das sind ja Hybrids, ja. Aber ich glaube, insgesamt wird dieser Kuchen kleiner für diese Gruppe der Reisenden. Sicher gibt es immer Termine, wo man mit Präsenz da sein muss, wo man wirklich was verkaufen muss, große Termine. Aber ich glaube, die vielen kleinen Termine, die teilweise vielleicht sogar unnötig waren, auch klimaschädlich im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie wirklich total unnütz waren, weil das hätte man auch mit einem Anruf vielleicht sogar tätigen können. Oder eben tatsächlich mit einem Zoom-Call oder mit Ähnlichem.
Ja.
Und ich glaube, deswegen wird Zoom hier nur gering. Also wenn bloß aus Perspektive vielleicht mal einen Einbruch erleben, aber nicht langfristig, dann werden mehr Kunden gewonnen als verloren.
Ich habe diese oder letzte Woche, habe ich einen Artikel gelesen, dass man davon ausgeht, weißt du, wo es bald zu Jobverlusten kommen wird? In der Tech-Branche. Weil die Tech-Branche anfängt, sich selber sozusagen aufzufressen durch künstliche Intelligenz, selber basierendes oder relativ einfach verständliches Coding. Also du brauchst gar nicht mehr so diese Fachkräfte ganz groß. Die werden weniger benötigt bald in der Tech-Branche. Was sagst du dazu?
Ja, da bin ich mir gar nicht. Also das kann sicherlich sein in manchen Bereichen, aber ich glaube einfach, dass man auch hier erkennen wird, dass man immer weiter entwickeln muss. Und diese Fachkräfte, von denen wir reden, als Fachkräfte im Tech-Sektor, das sind echte Entwickler, auf die würde man nicht verzichten, schon alleine, wenn sie zur Konkurrenz gehen, einfach viel zu viel verloren geht. Ich glaube, da muss man einen zweiten Blick warten.
Ich fand, das war ein spannender Gedanke, den ich hier mal noch mit einschmeißen wollte.
Aber ich glaube, wie gesagt, wir sehen jetzt in China, dass das Reisen mehr ist als noch vor der Corona-Krise.
Ja.
Das sind aber vor allen Dingen auch wirklich Tourismusreisen insbesondere. Also hier
geht
es ja schon wieder hoch.
Wir hatten es ja auch im Vorgespräch gesagt. Die Chinesen waren ja wirklich mal 3 Monate zu Hause.
Ja, richtig, genau. Ne? Und die sind ja grundsätzlich ja auch welche, die sehr, sehr viel reisen. Das haben wir ja auch schon öfter jetzt auch gehört. Und haben wir ja auch gesehen in Europa, ja, wie viele große Reisegruppen aus Asien waren da. Das war ja schon immer sehr, sehr spannend mit den Kameras und allem drum und dran. Doch großen Gruppenfotos. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum auch explizit in China doch wieder ein altes klassisches Muster da ist, was okay ist und völlig in Ordnung ist. Und ich glaube, auch wir werden nicht auf unsere Reisen verzichten. Es wird tendenziell mehr, weil Reisen einfach nach wie vor
Lebensqualität
und Freiheitsdrang, Entdeckungsdrang, Neugier.
Und wer sagt nicht jetzt, wir hatten es letzte Woche auch schon gesprochen darüber, wer sagt denn nicht jetzt schon, ach, endlich mal wieder weg an den Strand?
Ja, auch herrlich. Genau, ja. Es ist tatsächlich so, deswegen die Lufthansa und Fraport werden wieder zu alten Größen zurückfinden, wahrscheinlich auch wieder wachsen. Es wird aber, wie ich finde, nicht unbedingt am Geschäftsreisenden Set sehen oder liegen, sondern es wird tatsächlich mehr am Tourismus liegen.
Aber das sind die Kunden, die nicht so preissensibel sind.
Ja, mit Sicherheit, klar. Aber die Frage ist natürlich auch aufgrund der Effizienz und der Wettbewerbsstruktur, ob ein Unternehmen dir als Manager für jeden Mist jetzt noch diese Tour bezahlt, diesen Flug bei dir vielleicht schon, aber woanders sind die Margen vielleicht nicht so hoch und die Möglichkeiten. Kann natürlich sein, dass man dann hier und da auch einfach mal aufpassen und sagt so, Leute, wir müssen nicht mehr um die halbe Welt, wir können ja auch einfach vieles über Zoom eben auch klären. Und hier hat man natürlich auch einen gewissen Kostendruck. Und ich glaube, dass, und natürlich, wenn eine CO2-Bepreisung noch da ist, über Zertifikate, über Preise, über Steuern, was auch immer, ist das ja auch nochmal ein Punkt, ob man dann wirklich sagt, ist es jetzt empfindlich, das mehr zu bezahlen? Oder sagt man, Leute, hier eine gewisse Quote an Zoom-Meetings wäre also auch durchaus sinnvoll.
Und wenn es dann CO2-neutrale Flugzeuge gibt,
dann
gibt es dann wieder mehr Geschäftsreisen?
Das ist eine gute Frage. Kommt ja wahrscheinlich auch auf die Branche an. Es wird sehr schwer sein, das zu umrunden und das auch zu resümieren. Ja, dann gibt es natürlich noch Büros. Und wir,
da klar, sind wir uns einig.
Wir haben Homeoffice gesehen. Das ist ein Trend, der 2020 gefühlt entstanden ist, obwohl es den ja schon vorher gab. Aber jetzt, ich sag mal so richtig, jeder kennt diesen Begriff mittlerweile, glaube ich, Homeoffice.
Ich kann jetzt Wäsche waschen.
Genau. Ja, super, oder? Du hast noch was dazugelernt. Und im Haushalt passieren die meisten Unfälle. Ja,
und Eier kochen.
Ja.
Finde ich auch
klasse.
Ganz passabel drin.
Schön, dass du das jetzt kannst.
Ja, freue mich auch.
Ja, können wir morgen gleich frühstücken. Nein, aber das ist natürlich eine schöne Geschichte. Ich glaube auch, dass wir hier, und ich würde es nochmal erwähnen, auch wenn ich mich wiederhole, passt auf, wenn ihr Reiz im Depot habt.
Auf jeden Fall.
Dass die nicht so viele Bürokomplexe haben in ihrem Portfolio. Ja. Denn das könnte früher oder später sehr, sehr brenzlig werden, dass man hier ja vielleicht gar nicht mehr so viele Bürokomplexe benötigen könnte.
Wir sagen ja immer, das neue Gold des 21. Jahrhunderts sind die Daten. Früher war es das Öl. Und wir gehen beide davon aus, dass Öl weiterhin der Ölpreis stagnieren wird. Die Fördermenge wird wahrscheinlich konstant bleiben. Aber wir haben Saudi Aramco, die Russen und alle möglichen Länder, die auch die Amerikaner mit ihrem Flüssiggas, die natürlich den Ölmarkt wirklich fluten. Und dadurch sinkt der Preis, obwohl die Nachfrage ja stagniert. Somit wird der Preis weiterhin fallen, wenn das Angebot zulegt. Und das ist, glaube ich, hier ein großes Problem, was auch zu Wohlstandsverlust erstmal führen wird, weil es gibt auch einige Länder, auch Emerging Markets Länder, die sind doch davon abhängig, dass man einen stabilen Ölpreis hatte oder natürlich auch Dividendeninvestoren.
Ja, klar.
Aber da ist ja eh schon alles vorbei. Shell hat die Dividende erhöht.
Richtig, alles stimmt, gut. Ist ja alles gut.
Ja.
Nein, also ich glaube auch, das ist zum Beispiel eine Zyklik, klar, kann die nochmal wieder besser werden und die kann es wieder hochgehen, aber die
vermutlich
alten
gibt's
hoch.
Ich denke, wir werden hier mehr und mehr Konsolidierung sehen.
Ja.
Das wird auf jeden Fall passieren. Was sich nochmal verschlechtert hat wegen Corona, und ich persönlich dachte ja, naja, vielleicht wird sie bald passieren auch in Europa, das war die Zinswende. Aber jetzt mit Corona habe ich persönlich alle meine Hoffnungen begraben, dass wir hier eine schnelle Zinswende sehen werden. Und das ist einfach, ja, ich glaube, der ganze Bankensektor wird weiterhin rückläufig sein, weil man hier.
Also klassischer Bankensektor.
Der klassische
nicht Fintech.
Also Fintech ausgeklammert, der klassische Bankensektor wird rückläufig sein, weil sie einfach, ja, sie wollen irgendwie nicht mit der Zeit gehen.
Ja, sie waren vor Corona krank und werden jetzt mit Corona noch viel kränker sein. Sie werden also nicht an Corona sterben, sondern mit Corona.
Ja. Ja,
also ja, Banken, das ist wie bei dir, alles was mit Rollen hat. Wenn ich nicht investieren, ist bei mir die Banken. Ich werde Banken meiden und das auch in Zukunft.
Aber es gibt immer noch gute Zinsen. Also wenn man jetzt bauen möchte.
Das stimmt
natürlich. Oder irgendwas kaufen
Kunde,
möchte. Warum nicht? Als
Finanzierung.
Kunde kann ich auch immer nur sagen, Zinsvergleich ist extremst wichtig.
Ja. Also ich habe ein kleines Zitat mitgebracht. Ich weiß nicht von wem, aber ich habe gehört, wenn du mit Schulden stirbst, hast du Gewinn gemacht.
Mahatma
Gandhi.
Das ist
doch mal was. Ne? Könnte man mal drüber nachdenken. Ja, aber in dem Falle ist es natürlich auch nicht immer.
Ja.
Ja, sollte man dreimal drüber nachdenken.
Dann natürlich der letzte Themenbereich, den wir nochmal ganz kurz anschneiden wollen, der jetzt eher wieder rückläufig sein wird, sind zyklische Konsumgüter. Also alle Güter, die man kauft im Zuge einer Pandemie.
Hat.
Toilettenpapier, ganz klar.
Ja, ganz
Mehl,
klar.
Salz, Hefe, haben wir letzte Woche schon gelernt.
Genau.
Masken, Dosenfutter haben wir es so ein bisschen genannt.
Also wenn das
Dosenobst.
Genau, wenn das Thema vorbei ist. Ich meine, es gibt verschiedene Branchen, die jetzt einfach profitiert haben aufgrund verschiedenster Umstände, die aufgrund von Corona passiert sind. Und das wird natürlich jetzt abflachen und hier und da werden da auch manche einfach ihre Peaks erreicht haben und sicherlich dann auch börslich wieder eine Trendumkehr vorfinden.
Ja.
Und auch der steigende Energiebedarf, um das noch mit, ist ja auch eine Zyklik an sich, die Energieversorger, aber die werden auch im Zuge des grünen Wandels, denke ich,
Es dürfte solider für sie werden, glaube ich.
Es ist eine Chance, die man nutzen kann, auch auf langfristig, gerade RWE, wie vorhin angesprochen.
Ich finde auch diese ganzen Unternehmen, die wir bis jetzt vorgestellt haben, SolarEdge, SMA Solar, finde ich super spannend mit ihren Wechselrichtern, was sie da doch so alles anbieten und ihren verschiedenen Geschäftsbereichen.
Ich würde ein Fazit ziehen.
Bitte.
Wollen. Und zwar würde ich einmal raten, bevor ihr jetzt alles umschichtet, von Tech auf irgendwelche, keine Ahnung, Fraport, Lufthansa oder was auch immer für gefühlte Value-Aktien, macht langsam. So
schreibt lieber
schnell,
dem Marcel eine E-Mail.
So schnell wird es nicht gehen, dass man einfach von heute auf morgen hier einen Anstieg erlebt, wie es tatsächlich im Corona-Tief, in der V-Bewegung bei den Techs war. Das wird hier nicht passieren, einfach weil das zu lange dauert und trotzdem noch Stillstand sein wird. Wir werden immer noch mit Corona kämpfen müssen. Teilweise Experten sagen, auch noch nächsten Winter werden wir immer noch Maßnahmen haben.
Ja.
Und deswegen macht euch nicht die Hoffnung, dass es jetzt hier wirklich Tech ist vorbei, jetzt wird ja alles zusammenfallen bei Tech. Es ist eine Konsolidierung, die wir kurz gesehen haben und die wurde sofort wieder aufgehoben. Zwei Tage später ging es wieder hoch und wir sehen eigentlich alle Techies sind nach wie vor top, wenn sie nicht gerade schlechte Zahlen geliefert haben.
Ich denke, es wäre jetzt mal an der Zeit, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dieses selektive Verhalten am Markt, wovon ich ausgehe, was passieren wird. Es wäre jetzt mal Zeit, mal einen Kassensturz zu machen, sich mal sein Depot anzuschauen und wirklich mal zu gucken, wo habe ich denn einen Klumpen? Weil nicht, also Tech ist Tech, weißt du, das ist so, aber nicht Tech ist Tech. Das bedeutet, eine Facebook hat eigentlich ein ganz anderes Geschäftsmodell als eine Amazon.
Ja.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Facebook und Alphabet im Depot habe, könnte ich mir, wenn ich mir die Segmente anschaue, und das ist Werbetreiben, vielleicht auch mal überlegen, bei einem Gewinne vom Tisch zu nehmen.
Ja, oder so eine Pinterest, die mal ergänzend gekauft hat.
Zum Beispiel eine Pinterest.
Hohe Gewinne schon gemacht hat,
genau.
Man vielleicht da vielleicht mal mitnimmt.
Genau, das ist also dieses Klumpenrisiko, aber wirklich mal nicht nur anhand von der Branche, sondern anhand der Segmente mal zu vergleichen. Und ich glaube das würde vielleicht auch einigen mal die Augen öffnen, wenn man dann einfach mal sieht, Mensch, da verdient mein Depot eigentlich wirklich Geld oder da wächst mein Depot mit am stärksten. Und ich denke, es zeigt auch einige Klumpen. Aber diesen ganzen Stress kann man sich auch alles ersparen, indem man unserem Rat folgt. MSCI World, Sparplan und dann vielleicht, nachdem man da 10.000 Euro investiert hat, dann anfängt zu selektieren. Zum Beispiel mal Peters Aktienanalysen zu lesen, unseren Kanal zu abonnieren. Und ich denke, das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort, oder? Wie du es schon sagtest, nicht direkt umschichten.
Ja, nicht in Kaufpanik. Kaufpanik ist ja hier das Wort.
Oder Verkaufpanik.
Nein, Kaufpanik. Ja, gut, bei den Techies auf Verkaufpanik und auch nicht auf Kaufpanik. Bei den Nicht-Techies, bei den Altindustrien nicht glauben, dass sie jetzt durch die Decke gehen, nur weil ein Impfstoff angekündigt wird. Also hier Vorsicht.
Und ob das mal 2 oder 3% mehr oder weniger sind.
Manchmal schaut man auch lieber hinterher und wir sehen es auch bei Fraport nach dem großen Anstieg, ging es jetzt auch erstmal wieder zurück, weil natürlich hier kurzfristige Marktteilnehmer auch schnell mal Gewinne wieder mitnehmen. Es ist nichts, also wenn man nicht die Geduld hat und vielleicht auch nicht die Zeit haben möchte, sondern lieber, ich sag mal, Tech wird weiter wachsen. Also die meisten Tech-Unternehmen werden weiter wachsen. Es hat sich nichts geändert.
Ja, langfristig aber wächst ja die ganze Welt. Der Wohlstand der Welt wächst. Uns geht es eigentlich heutzutage so gut.
Aber die treibenden Industrien werden die digitalen sein. Und das ist im Prinzip das, wo man am meisten Gewinne und Zuwächse in den nächsten Jahren weiterhin empfahren wird. Und deswegen würde ich niemals irgendwas wirklich erfolgreich Tech-lastiges verkaufen für
Aber das ist ja das, was ich sage.
Ich
glaube, man muss sich die Segmente anschauen.
Genau, wenn man halt wirklich sehr viel vertreten ist in einem gewissen Punkt oder in einer gewissen Branche.
Man kann ja
Branche.
Auch ein tolles Depot zum Beispiel aufbauen, wenn du 5 Konglomerate kaufst. Berkshire Hathaway, Danaher hier, dann brauchst du die 2 Unternehmen, da bist du ja schon, oder 3M noch dazu, oder Honeywell, dann bist du mit 4 Unternehmen global diversifiziert, noch eine Alibaba mit rein und hast ein super breit aufgestelltes Depot.
Ja.
Und das sind dann alles Mischkonzerne oder Konglomerate, aber eigentlich sind sie doch in ganz anderen Branchen tätig mit den Segmenten.
Genau.
Und schaut euch das einfach mal an. In den Geschäftsberichten aller Unternehmen findet man immer die Segmenttabellen und da kann man super lesen, wo verdienen sie Geld, wie machen sie es. Und jetzt, Marcel, machen wir einen Deckel drauf.
Okay.
Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.